Ja, das Prägnanteste ist wirklich, dass wir am Anfang an vielen Stellen ausgelacht wurden dafür oder belächelt, sagen wir mal belächelt. So in diesem Sinne von, ja, das ist ja eine nette Idee, ne? Ihr seid auch so Idealisten. Es gibt bestimmt auch eine Nische, aber uns wurde mal gesagt, mehr als 5000 Kundinnen werdet ihr damit nie erreichen, weil das ist wirklich eine kleine Nische und jetzt haben wir über 20.000.
Hallo und herzlich willkommen zu Regenerativ und Digital, dem Business-Podcast für regeneratives Wirtschaften und Digitalisierung. Mein Name ist Sebastian Flock und zusammen mit meinem Kollegen David Pinzauti interviewen wir hier alle zwei Wochen Menschen, die sich in der Schnittmenge von regenerativer Wirtschaft auf der einen und Digitalisierung und Innovation auf der anderen Seite bewegen. Für uns steht fest, wir müssen die Art und Weise unseres Wirtschaftssystems grundlegend neu denken. Hin zu einem Wirtschaftssystem, das unseren Planeten in den Mittelpunkt stellt und mehr zurückgibt, als es nimmt. Das ist für uns regenerativ und digital. Ja, moin! Eine weitere Episode von Regenerativ und Digital. David, wen haben wir heute zu Gast?
Ja, auch moin von mir. Heute ist Alma Spribille zu Gast, einer der drei GründerInnen von WeTel. WeTel ist das erste klimapositive Mobilfunkanbieter in Deutschland, die nach eigenen Aussagen den Turbokapitalismus den Kampf angesagt haben. WeTel ist ein Purpose-Unternehmen und gemeinwohlbilanziert. Und dazu ist Alma auch sehr politisch aktiv als Vorständin im Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft und unter anderem im Mittelstandsbeirat von Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck.
Okay, wow. Alma, herzlich willkommen und ein warmes Hallo hier bei uns im Podcast.
Vielen Dank für die Einladung und moin von mir. Ich bin selbst Norddeutsche, da fühle ich mich direkt angesprochen.
Das ist sehr schön. Ja, wir sitzen in Hamburg und in Bremen gerade, deshalb, also wir treffen uns quasi im Geiste dann hier im Norden. Sehr schön. Du, wir springen direkt ins kalte Wasser und steigen mal mit einer sehr großen und umfassenden Frage ein. Was bedeutet für dich regeneratives Wirtschaften und wie ordnest du dein Unternehmen WeTel dort ein?
Ich würde erstmal ganz kurz regenerativ nochmal hinterfragen. Ich habe großes Latinum, ne? Das kommt von regenerare, also ein System wiederherstellen, so dass es nachhaltig wirtschaften oder arbeiten kann. Also wenn man sich das vorstellt, wir kennen das vielleicht alle aus der Forstwirtschaft, da ist das auch sehr bekannt mit der Nachhaltigkeit. Ne? Was wir kennen, sind Forste, wo wir Wald abholzen oder auch Bäume nutzen als Ressource, aber das ist kein ursprünglicher Wald, der sich selbst regeneriert, sondern der ist darauf angewiesen, dass die Menschen darin arbeiten, dass er so aussieht, wie er aussieht. Und wenn man ein System zu einem ursprünglichen zurückbringt zum Beispiel, kann man dafür sorgen, dass es sich selbst trägt, dauerhaft. Und das ist auch das, was ich damit verbinde. Ich will nämlich hin zu einer Wirtschaftsweise, die wir dauerhaft das Leben für Menschen auf diesem wunderschönen Planeten ermöglichen, also das keinen negativen Einfluss auf die nächsten Generationen hinterlässt. Da sind wir aktuell nicht. Das heißt, wir müssen dahin und dafür müssen wir erst wirtschaften und unser Verständnis davon regenerieren, damit wir dann dauerhaft nachhaltig wirtschaften können. Und ich glaube, da sehe ich auch unser Unternehmen. Wir sind so ein bisschen, empfinden uns da als Speerspitze oder Pionierinnen. Wir laufen voraus und sagen, hey, wir brauchen mehr Nachhaltigkeit, wir müssen schneller klimaneutral, klimapositiv werden, um quasi das System zu erhalten, in dem wir leben wollen. Und das bedeutet regenerativ, dazu beizutragen, dass wir in Zukunft ein nachhaltiges Wirtschaften aufrechterhalten können.
Okay, spannend. Ja, danke für die Einordnung. Es ist schön, dass du sagst, dass wir uns selber erst wieder dazu befähigen müssen, in Richtung Regeneration überhaupt denken zu können, ja, und dann handeln zu können. Das ist auf jeden Fall eine sehr spannende These, die wir unterstützen an der Stelle. Würdest du denn WeTel jetzt gerade schon als regeneratives Unternehmen klassifizieren? Oder seid ihr auf dem Weg dahin? Wo steht ihr auf dem Prozess? So zwischen Nachhaltigkeit und Regeneration. Ja? Das ist ja dieses altbekannte Schaubild.
Super schwere Frage, finde ich. Ich würde sagen, wir sind auf dem Weg zur regenerativen Wirtschaften. An manchen Stellen sind wir weit, zum Beispiel nach innen der Umgang mit uns selbst, mit Menschen, also Menschen nicht als Ressource zu betrachten, denn auch das ist weder nachhaltig noch regenerativ. Und das ist Teil des oder ein Symptom des Problems oder ein Ursprung des Problems vielleicht sogar. Ne? Das Turbokapitalismus ist etwas, was uns beigebracht wurde als Menschheit. Ne? Das ist nicht die ursprüngliche Form des Lebens oder auch nicht des Wirtschaftens unbedingt. Das ist relativ jung in der Geschichte der Menschheit. Und dem widersetzen wir uns schon. Deswegen sind wir mehr als nachhaltig. Also wir erhalten nicht nur das aktuelle Wirtschaften. Wir sind regenerativ, aber wir sind noch nicht da angekommen. Zum Beispiel verursachen wir mit dem, was wir machen, immer noch Treibhausgasemissionen, also CO2-Äquivalente, weil man die noch nicht ganz vermeiden kann. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob einzelne Unternehmen alleine komplett regenerativ wirtschaften können oder ob wir nicht das System brauchen. Deswegen empfinde ich das eher als Reise, auf die wir alle mitnehmen müssen. Und wenn Unternehmen dazu beitragen, andere mitzunehmen, das hat auch gar nicht mit Transparenz zu tun, der Art, wie man das macht, dass man eben nicht alleine vorausrennt, sondern eher zeigt, wie es geht, vielleicht den Weg ebnet und dann aber andere Unternehmen mitnimmt, Menschen mitnimmt. Und dann ist man aber schon sehr in Richtung Regenerativität unterwegs, in meinen Augen.
Ja, super spannend. Du hast es ja gerade eben schon angesprochen, Turbokapitalismus. Schreibt ihr ja bei euch auch auf der Webseite, ihr habt den Turbokapitalismus den Kampf angesagt und ihr wollt ja auch wirklich mit eurem Handeln nachhaltige Transformationen der Gesellschaft ankurbeln. Neben Nachhaltigkeit natürlich aber auch für sozial- und ökologische Nachhaltigkeit sorgen. Wenn man das jetzt mal ganz böse formulieren würde, besteht euer Geschäftsmodell ja eigentlich darin, Mobilfunktarife zu verkaufen. Was macht das denn aktuell gerade besonders nachhaltig oder regenerativ aus eurer Sicht?
Gute Frage. Das haben wir uns auch gefragt, als wir uns für Mobilfunk entschieden haben. Das war auch aus dem Grund, weil es da noch nichts Nachhaltiges, keine Alternativen gab. Und zum Leben im 21. Jahrhundert gehört Mobilfunk und mobile Kommunikation einfach dazu. Wir wollen ja jetzt, wir haben nicht den Anspruch, zurück in die Steinzeit zu gehen oder die ganze moderne Technik abzuschaffen. Also gehört Mobilfunk erstmal dazu. Und wenn das dazu gehört, muss man den bestmöglichen Mobilfunk machen und den so regenerativ und nachhaltig machen wie irgend möglich. Und mit diesem Anspruch haben wir auch das Produkt und das ganze Unternehmen gestaltet. Was wir da konkret machen, ist zum Beispiel, wir vermeiden alle negativen, also sowohl Emissionen als auch Umweltauswirkungen, indem wir zum Beispiel nur mit der Bahn reisen. Ne? Wir kommen weitestgehend alle mit dem Fahrrad oder Öffis ins Büro. Wir vermeiden überhaupt Reisen, wenn es nicht wirklich sinnvoll oder zwingend ist, irgendwo hinzufahren. Ne? Wir vermeiden Papier, was man alles so kennt, Ökostrom, keine Frage haben wir. Und dann alle Emissionen, die wir wirklich nicht vermeiden können, da kompensieren wir, auch wenn das ein schwieriges Wort ist. Das werden wir immer brauchen für alle Ziele vom Paris Agreement, die ich auch nur halbwegs voller finde, wie 2 Grad oder 1,5 wäre ja schöner. Und das machen wir über Pflanzenkohle hier in Deutschland oder mindestens Zentraleuropa, also für Emissionen quasi lokal, weil Europa, Deutschland sich nicht darauf verlassen kann, in anderen Teilen der Welt zu kompensieren. Das wird dauerhaft nicht funktionieren. Und Pflanzenkohle ist eine Sache, wo Pflanzen wachsen, indem sie CO2 atmen, also das Gegenteil dem, was Menschen machen. Der Kohlenstoff, das C von CO2 wird eingelagert in Pflanzen oder das Pflanzen zum großen Teil am Ende aus Kohlenstoff bestehen. Wenn man das verkohlt, dann bleibt Pflanzenkohle übrig. Ist fast so wie die Kohle, die man auf dem Grill benutzt. Die wird aber im Biolandbau zum Beispiel untergemischt und damit dauerhaft gespeichert. Hat noch positive Auswirkungen auf Biodiversität im Acker, bessere Wasserspeicherkapazität. Also hat noch gute Nebeneffekte. Und vor allen Dingen rechnet sich das sonst niemand an. Während bei erneuerbaren Energien rechnet sich der Staat, die Regierung das für ihre eigenen Klimaziele an, was nachvollziehbar ist. Aber das ist, Pflanzenkohle ist on top. Quasi. Das heißt, da können wir guten Gewissens sagen, dass das Bestmögliche kompensieren, was wir so gefunden haben. Und als dritte Säule investieren wir selber in erneuerbare Energien in Deutschland, um die Energiewende voranzutreiben, weil wir sind bei über 50% erneuerbare Energien im Moment. Das ist top, aber wir müssen noch viel weiter. Wir brauchen über 100% in Wirklichkeit, damit den ganzen Tagesverlauf abdeckt und damit die ganze die Wärmeenergie, die wir im Moment benutzen, muss auch irgendwann Strom sein. Das heißt, wir brauchen viel mehr als 100% erneuerbare, wahrscheinlich 200%. Ich weiß es auch selber nicht genau, aber deswegen treiben wir die Energiewende voran und investieren da rein. Und das tun wir auch alles mit Geld, die wir eben nicht im Turbokapitalismus zurückführen lassen und damit nicht nur nachhaltig, sondern regenerativ ist, weil wir wirklich das Wirtschaften ändern.
Ja, sehr schön zu hören. Gibt es denn da vielleicht auch ein konkretes Projekt oder eine Initiative, die du unter den genannten Sachen, die ihr macht, hervorheben willst?
Ja, ich würde gerne ein paar Sachen nennen. Also Pflanzenkohle machen wir mit Carbon Future, weil die einfach den gleichen Anspruch haben wie wir, kann ich empfehlen. Es gibt andere tolle, aber es ist ein toller auf jeden Fall. Und wir machen erneuerbare Energien zum Beispiel mit Ecosia, der GLS-Bank und Naturstrom zusammen haben wir Solarparks gebaut in Deutschland und da kommen demnächst noch mehr Projekte in anderen Konstellationen und man merkt immer wieder, dass man da einerseits leicht PartnerInnen findet, weil wenn man sich auf Werteebene trifft, Kooperation ganz einfach ist, weil plötzlich ein Vertrauen da ist, weil wir ja die gleichen Ziele teilen und nicht überlegen, verdienst du damit eigentlich mehr Geld als ich und sollte ich nicht mehr Anteil bekommen, sondern wenn das Ziel das gleiche ist, geht es ja gar nicht mehr darum, ob ich davon mehr profitiere als du, sondern die Umwelt sollte profitieren und damit wir alle.
Ja, auf jeden Fall spannend. Eine Anschlussfrage an der Stelle. Ihr, wenn ich das richtig verstanden oder gelesen habe, dann verkauft ihr ja Netzkapazitäten von Vodafone. Und meine Frage, die sich mir gerade stellt in dem, was du eingangs auch gesagt hast, dass wenn sich jemand aufmacht, regenerativ zu wirtschaften und ne, als Speerspitze voranläuft, färbt das auf andere ab. Hast du in dieser ganz konkreten und ja sehr elementaren Kooperation, die ihr da eingegangen seid, um euer Geschäftsmodell überhaupt aufsetzen zu können, hast du da schon diesen Effekt gemerkt? Also färbt ihr schon positiv auf so einen Telekommunikationsgiganten wie Vodafone ab?
Ja, nein, würde ich sagen. Was, glaube ich, das Schönste daran ist, was wir auch öffentlich sagen dürfen, ist, dass wir mit Vodafone direkt darüber reden, wie sie selber nachhaltiger werden können. Und das ist vielleicht was, wo wir dachten, das dauert viel länger, wo die sehr offen sind und auch sagen, ne, wir können da vielleicht was von euch lernen. Wir sind natürlich klein im Gegensatz zu denen, die haben ne, die Herausforderung auf einer anderen Skala, aber die sind ja auch eine andere Skala von Unternehmen. Und insofern würde ich sagen, wir haben da schon ein bisschen abgefärbt. Ich wünsche mir natürlich viel mehr, aber man muss auch immer dazu sagen, dass solche Konzerne wie Vodafone sind systemimmanent gebunden an sowas wie ne, Shareholder Value und unser Wirtschaftssystem. Und das ist auch eher die fundamentale Kritik, weil es gibt nicht lauter böse CEOs, CFOs da draußen, denen es darum geht, selber nur reich zu werden und die lachenden Auges die Natur zerstören. Das glaube ich gar nicht, sondern wir haben ein System gebaut, wo Unternehmen nach Gewinn, Umsatz und vielleicht noch Mitarbeitendenanzahl bewertet werden, weil das halt auch die Bilanzierung ist, in der wir leben. Und das müssen wir ändern. Wir müssen Unternehmen an viel mehr messen, dass sowas wie Umweltzerstörung ihren Bilanz negativ beeinflusst, weil das hat so einen selbstverstärkenden Effekt. Wenn ich Chefin von einem Unternehmen bin, was von außen nur daran bewertet wird, wie hoch der Gewinn ist, dann werde ich automatisch den Gewinn optimieren. Und das ist so ein bisschen systemimmanent. Da sind nicht einzelne Leute nur dran schuld, sondern wir müssen uns einfach weiterentwickeln. Ne? Das war für das Wirtschaftswunder und den ganzen Reichtum, den es jetzt auf der Welt gibt, ein hinreichend gutes System für eine ganze Zeit lang. Und jetzt muss es weitergehen und das tut es ja auch. Ne? Die Europäische Union hat die Corporate Sustainability Responsibility Directive verabschiedet, wo genau das passiert, dass Unternehmen nach und nach stärker danach bewertet werden, dass sie auch andere Kriterien erfüllen als die klassische Bilanzierungsdarlegung, die rein nach Euros oder anderen Währungen geschieht.
Ja, da kommt man ganz schnell in dieses Thema der Ganzheitlichkeit rein, ne? Dass regeneratives Wirtschaften halt wirklich alle Facetten betrifft, ja, und dass alles in die richtige Richtung ausgerichtet werden muss mit den richtigen KPIs, so to say. Wir sind ja hier im Podcast Regenerativ und Digital und leuchten die Schnittmenge so ein Stück weit aus, wie Digitalisierung positiv auf regeneratives Wirtschaften sich auswirken kann. Welche Rolle spielt denn Digitalisierung für das regenerative Wirtschaften bei WeTel?
Ich meine, wir sind natürlich ein digitales Produkt, eine digitale Dienstleistung und gleichzeitig hinterfragen wir Digitalisierung auch. Also es steht außer Frage, dass wir für die moderne Welt und auch vielleicht den Fortschritt, den man sich vorstellt, Digitalisierung auch als Tool hin zu mehr Nachhaltigkeit nutzen kann. Und gleichzeitig haben wir zum Beispiel einer unserer Werteversprechen ist, dass wir echten Service von Mensch zu Mensch bieten. Und ich will gar nicht ausschließen, dass wir irgendwann auch Chatbot-unterstützte Kommunikation vielleicht nutzen, aber es hat einen Riesenwert, wenn ich als Mensch mit einem anderen Menschen über mein Problem sprechen kann und mir jemand hilft, weil das mehr macht, als dass mein Problem gelöst ist. Jemand hört mich. Und das ist wieder diese Ganzheitlichkeit, die du gerade schon gesagt hast. Ne? Wir müssen auch den Mensch wieder ganzheitlich betrachten und wir sind halt nicht Ressourcen- und VerbraucherInnen, wobei ich dieses Wort Verbrauchen eh nicht besonders mag, weil viele Sachen verbrauchen wir gar nicht, sondern wir nutzen sie und dann sollten sie eigentlich in den Kreislauf zurück. Aber ich will mich auch nicht so sehen. Ich möchte nicht als Konsumentin, Verbraucherin angesprochen werden, sondern eigentlich als Mensch. Und dass wir das so stark getrennt haben in dieser Abstraktion der Wirtschaft, spielt auch viel in die Digitalisierung mit rein. Und wir brauchen vielleicht eine ethische Digitalisierung. Also ich bin sehr dafür, Prozesse zu digitalisieren, Verwaltung in Deutschland, das viel Luft nach oben. Ich habe nicht das Bedürfnis, jeden Verwaltungsprozess mit einem Menschen zu machen. Aber gleichzeitig dürfen wir den menschlichen Kontakt nicht abschaffen, weil das ist es auch, was zeigt, dass wir die Herausforderungen nur gemeinsam lösen können als Menschheit, glaube ich. Und das können eben nicht Einzelne für uns alle lösen, sondern das wird eine Entwicklungsstufe der Menschheit sein, wenn wir es schaffen. Und sonst schaffen wir es vielleicht nicht.
Ja, das stimmt. Leider. Jetzt ist ja die Telekommunikationsbranche wirklich eine sehr alteingesessene Branche. Wir sind eben jetzt schon mal in den ganzen Kontext Vodafone ja auch abgebogen. Und wir können uns vorstellen, dass ihr mit eurem Ansatz da relativ viel Gegenwind bekommen habt. Und ihr habt ja nicht nur dem Turbokapitalismus, sondern auch der angrenzenden Lobby den Kampf angesagt. Welche Herausforderungen oder welchen Herausforderungen seid ihr da im Speziellen begegnet bei der Implementierung dieser regenerativen Gesinnung, ja, des Mindsets und dem daraus dann eben veränderten Geschäftsmodell? Was sind da so Hürden gewesen, die euch in den Weg gelegt wurden?
Ich glaube, das Prägnanteste ist wirklich, dass wir am Anfang an vielen Stellen ausgelacht wurden dafür oder belächelt, sagen wir mal belächelt. In diesem Sinne von, ja, das ist ja eine nette Idee, ne? Ihr seid auch so Idealisten. Es gibt bestimmt auch eine Nische, aber uns wurde mal gesagt, mehr als 5000 Kundinnen werdet ihr damit nie erreichen, weil das ist wirklich eine kleine Nische und jetzt haben wir über 20.000 Kundinnen. Also wir sind zum Glück schon deutlich größer und das war ganz schön. Also es ist einerseits witzig, aber das war auch ganz schön hart, sich das anzuhören, weil natürlich waren wir neu in der Branche. Wir kommen ja alle aus der Solarzellenforschung, also aus einem ganz anderen Bereich, mit technischem Verständnis, klar, aber von mehreren Seiten und auch von mehreren großen Unternehmen so belächelt zu werden, hatte auch was von oben herab. Und ich würde da im Nachhinein vielleicht auch einordnen, dass das so ein Symptom davon ist, dass Großkonzerne sich schwer damit tun, Startups oder Initiativen wertzuschätzen, weil Veränderung als großes Unternehmen schwer ist. Man ist einfach, das ist ein träger Tanker und dann kommt da jemand mit so einem Schnellboot, nicht mein liebster Vergleich, aber sagt, bleiben wir mal dabei und will einen überholen und sagen, guck mal, ich weiß, wo es lang geht und du noch nicht. Die fühlen sich dadurch auch zum Teil angegriffen, hatte ich das Gefühl. Und das haben sie quasi geäußert in der Art und Weise, wie sie anfangs mit uns umgegangen sind. Das hat sich aber gewandelt. Insofern ist auch eine gewisse Lernfähigkeit. Also wenn wir heute drüber sprechen, wir wissen zum Beispiel, dass alle Netzbetreiber uns sehr genau beobachten, was wir machen und auch, wie es läuft. Und vielleicht ist das auch schon richtig viel wert, weil wenn jemand wie die Telekom sich die Mühe macht, Retail zu beobachten, dann ist das mehr wert als nur 20.000 Kundinnen, weil das jemand ist mit, was haben die, 50 Millionen Mobilfunkverträge wahrscheinlich, plus Festnetz, Internet und was die Telekom sonst noch alles macht. Und trotzdem gucken die so einen kleinen Fisch an. Und genauso entstehen ja am Ende Veränderungsprozesse in großen Gesellschaften und auch Unternehmen. Und deswegen sind diese Hürden, ist vielleicht das Überkommen dieser Hürden auch der wichtigste Prozess für jemanden wie uns. Und gar nicht nur am Ende selber 1 Million Kunden, das haben wir natürlich toll, aber der Weg dahin ist wahrscheinlich tatsächlich das Ziel in dem Fall.
Ja, der Best Practice, ne, den ihr damit macht. Ja.
Super spannend. Ich glaube, ich muss heute irgendwie leider so ein bisschen Teufelsadvokat spielen. Aber eure Werte sind ja sozusagen, also schreibt ihr auch sehr transparent auf die Seite, wofür ihr steht. 100% Klimaschutz, Datenschutz, Fairness und Transparenz. Wenn man jetzt zum Beispiel bei anderen Telekommunikationsanbietern auf die Seite geht, findet man ja auch ähnliche Werte, ne? Wir wollen Verantwortung tragen, wir wollen Nachhaltigkeit umsetzen, wir wollen klimaneutral wirtschaften etc. Wie blickt ihr denn, sage ich mal sozusagen, dann da drauf? Du hast ja gerade eben schon sehr ausführlich erklärt, was ihr alles tut. Wie seht ihr diese Entwicklung, dass andere Unternehmen jetzt auch mit diesen Werten, sage ich mal sozusagen, werben?
Ja, super ambivalent. Also erstmal finde ich es ja gut, dass offensichtlich der Marketingwert erkannt wurde. Das heißt, die Notwendigkeit wurde erkannt, vielleicht noch nicht in den Grundzügen. Und gleichzeitig kritisieren wir teilweise auch die Nachhaltigkeitsberichte. Ich meine, da gibt es jetzt auch regulatorische Eingriffe zum Glück mittlerweile, dass das besser wird. Aber ich habe die Nachhaltigkeitsberichte von allen Netzbetreibern gelesen. Jetzt nicht jedes Jahr, ne, aber gerade so 2020, als wir in den Markt gegangen sind, habe ich alle wirklich mal gelesen. Und das ist für NormalbürgerInnen, die sich jetzt nicht mit Ökostromzertifikaten auskennen, steht da, die sind super nachhaltig. Ich würde das lesen und wenn ich nicht so genau gelesen hätte, würde ich denken, ja, ist doch super, 100% Ökostrom. Wahnsinn. Wenn man dann aber weiß, was das heißt, was da steht, dann steht da eigentlich, wir haben die billigsten Zertifikate aus Norwegen gekauft, also Norwegen steht ja nicht explizit. Und währenddessen denken alle Norweger, dass sie auch 100% Ökostrom haben, weil Norwegen ja mehr als 100% Ökostrom hat. Aber die Zertifikate werden halt separat verkauft. Das heißt, effektiv bringt das nichts für die Energiewende. Das wissen aber ganz wenig Menschen. Und deswegen können so Claims aufgestellt werden, wie Klimaneutralität von Unternehmen, die das bei weitem nicht sind. Immerhin ist die Richtung die richtige, aber natürlich wird da auch viel ja, schmuhgetrieben, würde ich sagen. Manchmal bewusster als an anderen Stellen hoffentlich. Aber es gibt auch ernste Bemühungen. Also ich möchte mal positiv sagen, dass die Telefonica wirklich relativ viel Ökostrom hat. Die haben Power Purchase Agreements, dass die wirklich selber auch Ökostrom produzieren lassen für ihr Netzbedarf. Das geht zum Beispiel sehr wohl in die richtige Richtung. Und da sind sie Telekom, dem eigentlich deutschen Unternehmen, da hätte man ja vielleicht sogar Hoffnung reingehabt, aber auch der Vodafone weit voraus in meinen Augen. Das wird öffentlich noch gar nicht so stark wahrgenommen. Dabei machen die eine ganze Menge. Und da geht es wiederum in die richtige Richtung. Insofern ist es ambivalent und vielleicht muss man auch den Finger in die Wunde legen bei solchen Sachen und das ansprechen. Weil das ist zum Beispiel eines der wenigen Argumente, was uns eigentlich zur Telefonica gezogen hätte vom Netz her. Wir wollen unbedingt auch GeschäftskundInnen bedienen können und die legen halt Wert auf D-Netz, also Vodafone oder Telekom. Und Telefonica hat aber nachgezogen auch mit dem Netz und haben aber in Wirklichkeit von den dreien, würde ich behaupten, aktuell das nachhaltigste Netz. Insofern, ja, schwieriges Thema, aber ich denke, da braucht es Druck auch von Kundinnenseite und gleichzeitig aus dem Markt. Deswegen würden wir uns ja auch wahnsinnig freuen, wenn es noch mehr so konsequente Unternehmen wie uns geben würde, die ein bisschen Dynamik da reinbringen.
Ja, das kann ich gut verstehen. Was heißen denn eigentlich für euch genau diese Werte, also wir haben jetzt gerade ein bisschen über die Werte gesprochen, was heißt denn das für euch eigentlich dann wirklich im Tagesgeschäft auf Strategie- oder Entscheidungsfindungsebene? Also wie fließen diese Werte denn auch genau in solche Prozesse mit rein? Kannst du uns da vielleicht mal so ein bisschen mitnehmen?
Ich glaube, wir fangen mit einem ganz einfachen Beispiel an. Bei uns werden Einkaufsentscheidungen nicht daran getroffen, was das günstigste Produkt ist. Wir hatten ganz am Anfang, wollten wir uns einen kleinen Drucker kaufen fürs Büro, braucht man ja manchmal, und haben den bei Memo gekauft. Und danach haben wir uns den Spaß erlaubt und haben mal geguckt, was das denn bei Amazon gekostet hätte und haben gedacht, boah, das wollen wir nicht, dass Mitarbeitende das machen müssen, weil welche Mitarbeitenden fühlen sich frei, bis zu den doppelten Preis zu bezahlen, nur für Nachhaltigkeit. Und deswegen haben wir ganz klar festgelegt, dass immer, wenn es eine nachhaltige Alternative gibt, die die technischen Anforderungen erfüllt, dass die gekauft wird, völlig egal. Das ist sowas ganz Kleines, was aber was macht man den Menschen, ne? Wir unterstützen natürlich, dass die Leute mit Zug fahren und sowas. Aber dass man solche Werte so hochhängt, das macht auch was mit den Menschen, dass sie plötzlich das Gefühl haben, aha, ich darf hier Öko-Fairtrade-Kaffee kaufen, auch wenn der vielleicht doppelt so viel kostet und niemand hinterfragt das. Also niemand sagt, Moment mal, wir könnten die gleiche Menge Kaffee für die Hälfte haben. Warum machen wir das? Weil wir solche Sachen gar nicht diskutieren. Und das ist jetzt der Nachhaltigkeitsaspekt, aber auch der soziale Aspekt. Es wird ganz viel Wert auf das Miteinander gelegt, dass Menschen eben als Menschen und nicht als Ressourcen wahrgenommen werden, dass wir sehr viel auch über Bedürfnisse, ne, und wie kann eigentlich nachhaltiges Arbeiten aussehen für Menschen, dass sie das dauerhaft leisten können und ist das vielleicht in Wirklichkeit ständige Veränderung, der wir eh ausgesetzt sind und dafür brauchen wir den Umgang. Das sieht man im Alltag und wir merken das auch. Das hat gut funktioniert. Wir werden selber bei strategischen Entscheidungen, ne, wenn wir zum Beispiel uns auf eine große Ausschreibung für große Geschäftskundinnen bewerben wollen und überlegen, ob wir doch ein bisschen einen Kampfpreis machen, weil es sich vielleicht sogar rechnen würde, werden wir immer wieder gechallenged. Moment mal, Fairness und Transparenz, ist das fair gegenüber unseren anderen Kundinnen? Und das ist so tief im Unternehmen, dass wir von Mitarbeitenden gechallenged werden, wenn die Geschäftsführung das machen will und die sagen, wieso geht das? Ich finde nicht, dass das geht. Und dann, da zeigt sich für mich eigentlich, dass das, was wir vorhatten an Werten, so tief eingesunken ist oder getragen wird von allen, dass es nicht nur am Gründungsteam hängt. Und das ist, glaube ich, das Bildlichste vielleicht, wie es im Alltag ständig funktioniert, dass solche Sachen hochgehalten werden. Oder wir hatten einen Retreat, einen Firmenretreat, und da gibt es natürlich vegetarisch-veganes Essen und das ist überhaupt kein Thema. Also niemand sitzt da und sagt, boah, 2 Tage gar kein Fleisch, echt jetzt? Wobei wir einige Leute haben, die Fleisch essen, keine Frage. Aber wir haben mal gesagt, die Firma selber, wenn sie das Essen stellt, das ist halt vegetarisch-vegan, möglichst regional. Und das ist einfach so. Und das wird gar nicht hinterfragt. Und das macht schon viel aus.
Ja, spannend die Antwort. Du hattest eingangs gesagt, das sind so ganz kleine Beispiele. Ich finde, wenn es dann am Ende bei sowas ankommt, wie einem Geschäftskunden-Pitch, dann ist das schon was ganz Großes, ne? Also da sieht man, wie die vielen kleinen Bausteine dann nachher auch irgendwie sich im Großen zusammen aggregieren und dann doch auch wieder zu so einer gemeinsamen Haltung führen, die da halt wirklich durchgezogen wird durchs ganze Geschäft.
Und wenn ich da vielleicht noch einen Nachsatz dazu, wo sich das auch zeigt, was uns immer wieder gespiegelt wird, was außergewöhnlich ist, ist wirklich in Partnerschaft mit anderen Unternehmen, dass wir selbst in Verhandlungen überlegen wir uns vorher, was wir wirklich fair finden und gehen dann hin und sagen, das und das haben wir uns überlegt, das finden wir fair. Eigentlich wollen wir gar nicht verhandeln, wir wollen nur wissen, ob ihr das auch fair findet. Und ich habe das einmal ganz konsequent gemacht und der Partner hat mitgemacht und hat gesagt, ah, wenn ich drüber nachdenke, dann finde ich das auch fair. Und wir waren uns quasi in 10 Minuten einig, wofür wir schon Zeit gehabt hätten. Und gleichzeitig bin ich da rausgegangen und ein Teil von mir als Wirtschaftsingenieurin hat gedacht, ich hätte mehr rausholen können. Und dann habe ich plötzlich mich hinterfragt und dachte, wieso? Ich bin vorher reingegangen, habe gesagt, die Aufteilung ist fair. Und jetzt habe ich aber das Gefühl, hätte ich verhandelt, hätte ich mehr rausholen können für Retail. Und da werden so innere Glaubenssätze, die so, ne, die ganz tief in einem verankert sind, in Frage gestellt. Und das sind die kleinen Sachen, die vielleicht am Ende groß sind. Weil wenn wir so miteinander umgehen, auch unter Unternehmen, dann ergibt sich eine ganz andere Art von Wirtschaften am Ende, bin ich der Meinung.
Ja, absolut. Ne? Weg von diesem ganzen Dienstleistungsgedanken hin zu einer wirklich echten Partnerschaft auf Augenhöhe. Das kann ich sehr, sehr gut nachfühlen. Du hast eben auch schon das Thema der europäischen Regulierung mit anklingen lassen. Was uns interessiert, auch im Kontext unseres Buches, was wir ja gerade schreiben, spielen die Sustainability Development Goals bei euch in irgendeiner Form mit rein? Also die letzten Antworten waren alle sehr gesamthaft und ihr tickt damit schon mehrere Boxen, wie ich finde, aber spielt das für euch eine Rolle? Also habt ihr euch die mit auf die Fahne geschrieben und entscheidet ihr da halt auch entsprechend nach?
Ja, ich würde nicht sagen, dass wir quasi das an denen direkt orientieren, aber wir hatten zum Beispiel bei den GLS Crowdfunding-Kampagnen, da muss man sich auch da nach den SDGs einordnen und sich SDGs zuordnen. Ich habe, ich vergesse mal die Zahlen, aber ne, natürlich nachhaltiges Wirtschaft, nachhaltige Entwicklung ist, glaube ich, drin. Bildung sehen wir tatsächlich auch, Menschenwürde. Das ist ja in einem globalen Kontext. Ne? Mit globalem Kontext haben wir natürlich bisher wenig zu tun, weil wir sehr nur in Deutschland operieren. Aber auch in Deutschland gibt es sowas wie Menschenwürde zu achten. Das ist sowas wie, unsere Service-Mitarbeitenden werden nicht danach bewertet, wie viele Tickets sie in der Stunde bearbeiten, weil wir das gar nicht wissen, weil wir es nicht tracken und dann auch nicht auswerten. Das heißt, man kann gar nicht danach verglichen werden. Und das ist auch eine Form von Menschenwürde, dass man Menschen nicht nur an so, deine Nachbarin ist schneller bewertet, sondern vielleicht machst du einfach andere Arten von Antworten oder sowas. Und wir richten uns schon danach und sind die auch super wichtig. Und wir haben die auch schon mal definiert, welche für uns relevant sind. Ich weiß gar nicht, ob man sich in der Gemeinwohlökonomie muss sich berichten, aber wir haben die schon mal sortiert. Ich weiß nur die Zahlen gerade nicht mehr auswendig.
Okay. Das leitet ganz schön über zum Thema Gemeinwohlökonomie. Dazu würden wir nämlich auch ganz gerne noch kommen. Ihr seid ja gemeinwohlbilanziert und unterwerft euch damit ja einem, ich glaube, jährlichen Audit-Prozess, wo genau diese Werte in Richtung unterschiedlicher Berührungsgruppen eine Rolle spielen. Du hast das gerade genannt, Menschenwürde gegenüber Lieferanten oder auch Mitarbeitenden. Das sind 20 Dimensionen. Also ich stelle mir das schon auch ganz schön aufwendig vor, das jedes Jahr zu durchlaufen. Und auch da steht ja sicherlich eine ganz bewusste Entscheidung dahinter. Was wir so spannend finden, ist halt auch, dass ihr diese Ergebnisse sehr transparent eben veröffentlicht und damit eben halt auch aufzeigt, wie ihr euch verhaltet. Kannst du zu diesem ganzen Prozess beziehungsweise auch zu eurer sehr aktiven Entscheidung dazu vielleicht noch ein paar Sätze sagen?
Gerne. Also genau, es ist zweijährlich. Man muss es nur alle 2 Jahre machen, aber trotzdem genug Aufwand. Entschieden haben wir das ganz am Anfang, weil wir in einem Startup, also Startups sind ja oft in so Acceleratoren und danach kommt oft ein Camp für die Weiterentwicklung und in diesem Camp haben wir überlegt, wir wollen ein so gut wie mögliches Unternehmen aufbauen. Was gehört eigentlich alles dazu? Mit Nachhaltigkeit im Sinne von Klima kennen wir uns gut aus, aber was gehört denn noch zu so einem richtig ethischen Unternehmen? Dann sind wir auf die Gemeinwohlökonomie gestoßen und gedacht, ah, guck mal, da hat sich jemand diese Arbeit gemacht, hat das alles definiert, wir brauchen das Rad nicht neu erfinden, wir können das einfach übernehmen und dann haben wir quasi alle Bereiche einmal beleuchtet und müssen gar nicht selber alles hinterfragen, sondern gehen das in Anführungsstrichen nur durch, diskutieren das und dann ist es auch ordentlich. Und damit haben wir das direkt am Anfang in der Gründungsphase auch als so ein bisschen Unternehmensentwicklungstool implementiert, was ich auch anderen Unternehmen ans Herzen legen würde, dass man das als so Weiterentwicklungstool benutzen kann, weil man alle 2 Jahre eben einmal alle Kriterien durchgehen muss für die Bilanzierung. Man sollte natürlich auch zwischendurch gerne mal drauf gucken. Aber wir nehmen uns vor allen Dingen immer aus der Bilanz dann Sachen mit, wo wir merken, aha, hier könnten wir uns eigentlich weiterentwickeln. Bei manchen Sachen sagt man dann aktiv, naja, weiß ich nicht, ein Startup kann ganz zu Anfang zum Beispiel nicht nur unbefristete Arbeitsverträge rausgeben. Das kann man natürlich machen, aber als Kleinstunternehmen heißt das eigentlich nichts. Wir fanden es fast fairer und transparenter für die Mitarbeitenden, wenn die Arbeitsverträge befristet sind, weil das eben diese Unsicherheit zeigt. Kann man diskutieren. Die Gemeinwohlökonomie wurde jetzt auch nicht für Startups erfunden. Aber da kann man sich auch entscheiden, okay, das mache ich nicht, weil aus den und den Gründen. Aber man kann eben über alles einmal nachdenken, ne? Wie ethische Banken oder wie gehe ich eigentlich mit Lieferantinnen um? Wem gehört eigentlich die Firma super zentral? Aber auch das gesellschaftliche Umfeld oder wie bin ich denn Kundinnen eigentlich ein in das Unternehmen? Ne? Also haben die irgendwie eine Chance, sich einzubringen? Werden die gehört, wenn die Feedback geben? Gibt es dafür Prozesse? Und das ist schon wahnsinnig wertvoll. Wir lernen da auch jedes Mal viel. Und wir haben jetzt gemerkt, dass wir von der ersten zur zweiten Bilanz haben wir, glaube ich, 90 Punkte mehr gemacht und waren ganz schön happy damit. Also wir waren schon mit der ersten zufrieden, aber die Ansprüche sind ja immer hoch. Und haben gemerkt, ah ja, okay, wir haben uns das zu Herzen genommen, haben uns kontinuierlich verbessert, ein paar Sachen auch wirklich aus Anlass der GWÖ-Bilanzierung in die nächsten 2 Jahre mitgenommen und verbessert bei uns. Zum Beispiel Transparenz zu den Arbeitsverträgen oder dass alle das wissen. Ne, jetzt sind wir im Moment im transparenten Gehälterprozess sogar. Und da ist ganz viel Learning dabei. Und klar, es ist Arbeit, aber es ist Arbeit, die man sowieso ins Unternehmen stecken sollte, würde ich sagen. Und ich sage mal, nur den Bericht schreiben, das ist nicht der große Aufwand, ne, das runterzutippen, sondern die Auseinandersetzung damit. Und die sollte man ja so oder so haben, ob man jetzt Gemeinwohlunternehmen ist oder nicht. Und dann ist vielleicht der Berichtsaufwand gar nicht mehr so viel extra.
Ja, und das passiert ja auch nicht nur alle 2 Jahre, dass man am Unternehmen arbeitet, sondern im besten Fall ja auch kontinuierlich.
Ja. Ja, genau, das baut auch ganz schön die Brücke sozusagen zur nächsten Frage. Wie arbeitet ihr denn dann auch wirklich unterjährlich mit dem Bericht? Ich hatte dann ja auch in Vorbereitung auf das Gespräch mal reingeschaut, da standen ja Sachen drin, wie zum Beispiel 75% der Anteile der eingekauften Produkte oder Dienstleistungen sind unter fairen Arbeitsbedingungen hergestellt worden. Und letztens hatten wir auch mit jemandem gesprochen, der sich genau auf das Thema Gemeinwohlbilanzierung spezialisiert hat. Das finde ich nochmal ganz interessant. Also wie arbeitet ihr dann auch wirklich mit diesen Ergebnissen unterjährig?
Wir sind ja ein Unternehmen, was nach Scrum arbeitet. Und was wir normalerweise machen, ist, dass wir direkt nach dem Bericht schreiben wir einige Sachen ins Backlog, die wir auf jeden Fall angehen wollen. Und dann haben wir auch so eine Routine, dass wir, ich glaube, einmal im halben Jahr nochmal gucken, ob es noch was Neues braucht, was noch nicht im Backlog stand. Aber wir sammeln eigentlich die Themen im Backlog und machen und gucken dann, dass in jedem Sprint, wo es passt, die sind bei uns immer 4 Wochen lang, dass wir was reinnehmen, dass wir das auch wirklich so kontinuierlich und nicht mal so ad hoc ist. Sondern dass es ganz normal ist, dass wir auch nach innen gerichtete Prozesse haben, wo das Unternehmen, die Zusammenarbeit sich weiterentwickelt. Und ein zweiter Baustein ist, wir haben ein eigenes firmeninternes Wiki, was ganz, ganz viel Transparenz macht, weil da eben nicht, es gibt nicht Bereiche, die man nicht sehen kann, sondern, und wenn wir merken, dass aus diesem Bericht rauskommt, wir sollten zum Beispiel zu Finanzen ins Unternehmen rein noch transparenter sein, damit Mitarbeitende Sachen nachvollziehen können oder vielleicht sogar mitentscheiden können, dann ist ganz viel Arbeit passiert im Sprint, aber dann eben auch im Wiki, dass die Leute es nachlesen können, dass zum Beispiel auch neue Menschen, die kommen, das mal im Wiki suchen können und lesen, ah, okay, so funktioniert das eigentlich bei Retail. Und das macht dann ganz viel aus, weil uns immer wieder gespiegelt wird, so viel Transparenz haben sie noch nie erlebt. Und das sind so die beiden Haupttools, würde ich sagen, wo wir uns immer wieder mit auseinandersetzen. Und wie gesagt, ne, da ist die GWÖ eine Variante, wie man das machen kann. Und wir finden die super praktisch, weil die einmal auch die Schwachpunkte beleuchtet, die man noch hat im Verhältnis zu anderen Sachen. Aber zum Beispiel bei uns bei nachhaltiger Finanzierung haben wir zum Beispiel eine sehr gute Punktzahl. Da haben wir gesagt, okay, das lassen wir ruhen. Ne, man muss auch nicht immer noch besser werden, sondern lass mal darauf gucken, wo wir noch nicht so gut sind. Und damit kann man auch so einen Fokus. Ist ja auch immer wichtig zu wissen, was man gerade nicht machen möchte, dass man sich auf die Sachen konzentrieren kann, die man wirklich gerade angehen will. Und da orientieren wir uns schon dran dann.
Ja, sehr interessant. Das heißt, ihr setzt euch wirklich dann in einem größeren Team zusammen und dann werden die Sachen in die einzelnen Produktteams sozusagen verteilt, die dann im Scrum-Prozess bearbeitet werden.
Genau, man zieht sich die auch. Also die Stories in Scrum. Und manchmal gibt es auch Anregungen aus dem Team, die vielleicht gar nicht wissen, dass sie eigentlich auf die GWÖ-Matrix abzielen, wo wir merken, ah stimmt, das passt auch richtig gut da rein, lass uns das mal unter dem Aspekt noch betrachten. Und das merkt man aber eben, dass wenn diese Werte so tief verankert sind, ist GWÖ halt auch nur ein Ausdruck davon. Und das finde ich schön zu sehen, dass die Mitarbeitenden das eben alle proaktiv vorantreiben.
Eine weitere Säule, die wir zumindest jetzt auch so extern gesehen haben, ist ja, ihr seid ja auch in Verantwortungseigentum. Wie kam es zu der Entscheidung und vielleicht auch, Was habt ihr für Veränderungen bemerkt, nachdem dieser Prozess auch sozusagen durchlaufen worden ist?
Kam es zu der Entscheidung, glaube ich, dass wir ganz am Anfang, wir haben direkt bei der Gründung überlegt, eine Genossenschaft, na, zu starr für ein Startup, ne? nicht dynamisch genug. GmbH, also eine gemeinnützige GmbH, nee. Wir wollen ja gerade zeigen, dass wir im Kapitalismus erfolgreich sein können, weil wir haben keine Zeit, den Kapitalismus abzuschaffen und dann klimaneutral zu werden. Weil die 8 Jahre, die wir damals noch Zeit hatten, oder da waren es noch 10 wahrscheinlich, so viel Zeit ist das einfach nicht. Das heißt, wir müssen es im Kapitalismus schaffen, also eine GmbH, die gewinnorientiert ist. Und gleichzeitig haben wir Ecosia kennengelernt, die uns vom Verantwortungseigentum erzählt haben und gesagt haben, macht das mal, das passt total gut zu euch. Und wir haben gedacht, ja stimmt, das ist das, was wir eigentlich gesucht haben, was wir nicht kannten bei der Gründung direkt. Und haben dann auch quasi so eine Absichtserklärung unterschrieben, weil wir auch Finanzierung von Ecosia bekommen haben, dass wir das werden wollen. Genau, dann gab es einen längeren Prozess, weil noch anderes Geld auch drin war, was rausgehen musste, damit man das selber machen konnte. Und dann haben wir 2022 diese Wandlung wirklich angestrebt. Das war schon ein bisschen Arbeit, würde ich sagen, weil man die GmbH-Satzung und die Verträge anpassen muss. Die Purpose-Stiftung hat einen Veto-Share. Also die GmbH gehört jetzt jeweils großen Anteilen noch uns Gründenden und zu 1% eben der Purpose-Stiftung. Und das Ziel ist aber, die Stimmrechte liegen bei uns als natürliche Person. Die sind aber daran gekoppelt, dass wir im Unternehmen arbeiten. Das heißt, wenn ich morgen kündige, dann verliere ich auch einfach mein Mitspracherecht. Und das klingt harsch als Gründerin, aber gleichzeitig auch konsequent, weil ich kann in 10 Jahren nicht entscheiden, was Retail macht, wenn ich seit 10 Jahren nicht da arbeite. Das wäre doch total unangemessen. Das gibt es aber bei dem Erbrecht, wie das verbreitet ist in Deutschland, durchaus immer mal wieder bei großen Unternehmen, dass Erben über Unternehmen bestimmen, wo sie selber gar nicht so viel arbeiten. Und das ist dadurch eben sichergestellt. Und das haben wir 2022 gemacht und haben das als Hochzeit gefeiert, weil Retail ihre Werte geheiratet hat und hatten auch den Notar mit auf der Bühne und der hat quasi vor dem Publikum, weiß nicht, 100, 150 Leute gesagt, ne, wenn wir das wollen, dann antworten sie mit ja, gibt schöne Videos zu, war eine wilde, bunte Party.
Sehr schön.
Und das hat auch das gemacht, was wir wollten bei den Mitarbeitenden, denn diese Party, vielleicht ein Beispiel, die war sehr emotional und wir haben, für mich der emotionalste Moment war eigentlich, dass die Mitarbeitenden alle zusammen, die haben ein Lied für uns Gründende gesungen und das, ich würde sagen, das ist ein Liebeslied daran, wie schön das ist und wie sehr sie das Gefühl haben, dass sie selber Retail sind, weil Retail eben nicht irgendjemandem gehört und auch uns nicht bedingungslos gehört, sondern eben an diese Werte gekoppelt ist und dass wir im Unternehmen arbeiten und dass wir keine Gewinne privatisieren können. Dass sie das Bedürfnis hatten, uns das zu zeigen, auch in so einem Lied. Und da habe ich gedacht, das ist sehr freiwillig, haben sie ja selber ausgedacht, das wussten wir ja vorher gar nicht. Das kann man gar nicht, sowas kann man gar nicht künstlich erzeugen, das muss von selber kommen. Und so ging es auch weiter. Die Identifikation mit diesem Unternehmen ist einfach wahnsinnig hoch für alle Mitarbeitenden. Und das ist, glaube ich, der größte Unterschied, den das für uns macht. Weil im täglichen Arbeiten macht es vor allen Dingen Entscheidungen einfacher, weil es keine externen Investoren gibt, die mitreden dürfen. Aber ansonsten macht es im täglichen Arbeiten gar nicht so viel Unterschied, wenn man ehrlich ist. Aber für die Mentalität eben schon, weil wir auch immer wieder sagen, ne, das Unternehmen, wenn Leute sagen, ja, ihr müsst das entscheiden, dann sagen wir, naja, das ist unser aller Unternehmen. Ne? Wir müssen halt zusammen das Bestmögliche draus machen. Und das macht einen gigantischen Unterschied dann wieder im Hintergrund.
Ja, auf jeden Fall eine spannende Reise, die ihr da schon hinter euch gebracht habt. Du bist ja neben Retail auch politisch sehr engagiert. Ja, untermauerst damit auch deinen Anspruch, deine aktivistische Seite als Unternehmerin. Du bist unter anderem Vorständin beim Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft und auch in mehreren Gremien unterwegs von Robert Habeck und Kretschmann. Wie schaut man denn in diesen Verbänden und Gremien auf das Thema der regenerativen Wirtschaft? Ist das da schon angekommen in der Politik?
Also im Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall was wir diskutieren. Klar, da setzen wir uns ein. Auf politischer Ebene fällt mir das trotz dieser Kontakte immer wieder schwer zu beurteilen, muss ich zugeben. Das sind jetzt beides grünen PolitikerInnen oder Politiker, wo ich in Gremien sitze. Die haben sicherlich relativ viel sich damit schon beschäftigt. Und ich schwanke selber, ob denen vielleicht viel mehr klar ist, aber sie das öffentlich gar nicht äußern können, weil das Gefühl da ist, dass die Gesellschaft nicht bereit ist, so dramatische Umbrüche zu hören, weil es stark verunsichernd ist, was ich total nachvollziehen könnte, oder ob denen selber ob die vielleicht auch gefangen sind in dem System, in dem sie selber sind. Und das ist natürlich von außen auch viel leichter, weil Politik ist halt, so ungern ich das selber höre, das ist halt ein Aushandlungsprozess. Wir sind eine Demokratie, die weitestgehend mehrheitsbasiert ist. Wir müssen das halt aushalten, dass wir eine Koalition aus 3 Parteien haben, wovon ich nicht alle selber wählen würde. Und dass das Ergebnis nicht das ist, was ich gerne hätte, sondern ein Aushandlungsprozess von diesen Mehrheitsverhältnissen, die wir haben. Und vielleicht ist es dann eher die professionelle Variante, damit umzugehen. Weil ich höre schon immer wieder hinter den Kulissen, dass einige von den PolitikerInnen natürlich auch viel dramatische Veränderungen wünschen. Aber vielleicht das höhere Ziel neben einem dramatischen Veränderung morgen ist, dass wir eine nachhaltige Veränderung im Sinne, sie wird nicht sofort wieder zurückgeändert, wenn die nächsten Wahlen sind. Und wenn ich jetzt ein dramatisches Beispiel, wir machen irgendwie ganz krasse Regulatorik 2025 und dann ist aber bei der nächsten Bundestagswahl wird das, naja gut, sagen wir mal nicht das krasse Gegenbeispiel, sagen wir mal einfach nur konservativ gewählt, jetzt keine Horrorszenarien auswählen und vieles davon wird zurückgedreht, dann hat das ja auch nichts gebracht. Und sowas nachhaltig auszulegen ist vielleicht noch viel schwieriger und ich bin da selber, also einerseits bin ich wahnsinnig stolz und fühle mich total selbstwirksam, dass ich in solchen Gremien bin, weil ich das Gefühl habe, ich darf beim Wirtschafts- und Klimaschutzminister mitsprechen und der hört mich. Und gleichzeitig fühlt man sich wahnsinnig klein, wenn man das Gefühl hat, der hat auch wirklich beschränkte Macht in der Demokratie und an dem zerren viele Kräfte. Und wir sind nur ein kleiner Punkt davon. Und es gibt sehr viele beharrende Kräfte, die den Status quo erhalten wollen, auch wenn das, das bildet man sich nur ein. Wir werden den Status quo nicht erhalten. Entweder wir gestalten die Veränderung oder die Veränderung gestaltet uns. Das dürfen wir uns aussuchen. Aber wenn wir es uns nicht aussuchen, dann passiert halt das Zweite und die Veränderung gestaltet uns. Und ich würde lieber proaktiv gestalten, auch wenn das bedeutet, dass ich nicht bekomme, was ich möchte, sondern nur Teil davon. Und ich glaube, mein Gefühl ist, denen geht es auch so. Und was mir, ich habe auch viel dazugelernt. Ich sehe diese Menschen jetzt anders, wenn ich diese Medien berichte. Ich fand das Anfang des Jahres mit den Bauernprotesten und auch dem nahezu persönlichen Attacken auf Robert Habeck schwierig. Jetzt ist das ein Politiker, den ich persönlich eher mag, aber selbst wenn das Friedrich Merz gewesen wäre, das sind Menschen, die haben ein Privatleben, ne? Die haben auch Freunde, der war auf einer öffentlichen Fähre. Das ist übergriffig, was wir da als Gesellschaft zulassen, finde ich, oder was einzelne Interessensgruppen machen. Und das ist aber eine Stimmungssache. Ich will das gar nicht dem Bauernverband vorwerfen. Wir müssen uns schon überlegen, wenn wir wollen, dass richtig, richtig gute Leute PolitikerInnen werden in Deutschland, dann sollten wir die auch entsprechend behandeln. Und ich habe das Gefühl, als Öffentlichkeit gehen wir mit dem Lufthansa-Chef nachsichtiger um, als mit den SpitzenpolitikerInnen, die wahrscheinlich mehr arbeiten und ehrlich gesagt auch so aussehen, als wenn sie das tun. Also die altern ja eher in 10er-Schritten, wenn du in so einem Amt. Und diese Sichtweise, die ich als Unternehmerin vielleicht auch dazu gewonnen habe, aber auch in diesem Kontakt, dass ich mit denen immer noch umgehen möchte, mit Menschen und Benefit of the Doubt, also dass wir im Zweifel auch mal denken, die haben vielleicht das Bestmögliche gemacht, ob das immer in meinem Sinne war. Das fehlt mir so ein bisschen in der Stimmung. Aber das jetzt mit den großen Demonstrationen in den letzten Wochen kippt das vielleicht auch wieder in die andere Richtung. Ich will dafür nur plädieren. Also weil eine solche Attacken hat keine Person von denen verdient in meinen Augen. Und da geht es nicht darum, ob ich die mag oder nicht, sondern dass ich nicht will, dass so mit Leuten, die sich freiwillig der Öffentlichkeit aussetzen, umgegangen wird.
Hm. Das spielt jetzt super viel rein auf die nächste Frage. Also dieser Unterschied, wie mit unterschiedlichen politischen Gesinnungen umgegangen wird. Ne? Also du hast jetzt eben ja auch darüber gesprochen, dass wir eine gesellschaftliche Beharrungskraft haben, gegen die die Politiker dann ja ankämpfen müssen, beziehungsweise gegen die sie dann aktiv entscheiden müssten. Auf der anderen Seite spielt ja auch das ganze Thema des Lobbyismus und der Wirtschaftsinteressen eine ganz entscheidende Rolle, in die du da plötzlich eingebunden bist, wenn du ein politisches Amt antrittst. Und ich glaube, auch das ist so ein Effekt, mit dem man vorher gar nicht rechnen kann. Da erlebt man, glaube ich, wirklich sein blaues Wunder an der Stelle, was da an Kräften dann halt an einem zerrt. Und was wir uns gefragt haben und was wir dich jetzt gerne fragen würden, warum gibt es so wenig nachhaltigen Lobbyismus? Oder warum schlägt der nicht genauso harsch durch wie der Lobbyismus für das alte Wirtschaftssystem? Was ist dein Blick auf diese Thematik?
Das ist vielleicht die schwierigste Frage bisher. Warum schlägt der nicht genauso stark durch? Ich glaube, der vielleicht liegt es in dem Unterschied der Lobbyismusarten. Die einen lobbyieren ja für ihren eigenen Vorteil, also Bleiben wir mal so jemand wie Shell, ne? Shell oder RWE. die möchten natürlich, dass sie weiterhin Kohle verbrennen dürfen oder Atomkraftwerke betreiben, weil das sind Gelddruckmaschinen. Das heißt, die haben im Status quo ganz viel zu verlieren. Das gilt für Nachhaltigkeitslobbyismus nicht so sehr. Und ich habe ja 12 Jahre lang Solarzellenforschung gemacht bei Fraunhofer und Fraunhofer arbeitet ja sehr industrieorientiert und ich war quasi direkt an diesem Industriekontakt. Ich habe sehr viel Prozessimplementierung bei damals Solarzellenherstellern in Deutschland und Europa gemacht. Er hatte sehr viele Industriekontakte von der Industrie, die gestorben ist in Deutschland und Europa weitestgehend. Also ist ja quasi nichts übrig. Es gibt einzelne, aber ne, die Bandbreite ist aus politischen Weichenstellungsgründen pleite gegangen. Und das habe ich miterlebt. Also ne, ich kannte viele von den Leuten, die dann auch arbeitslos geworden sind damals. Sie haben alle gute neue Jobs gefunden, alles hochqualifizierte Menschen und so. Aber da gab es eigentlich was zu verlieren. Und was wir dabei gemerkt haben, ist diese erneuerbare Energienlobby, wovon es relevant viele Unternehmen damals gab in Deutschland. Da sind, glaube ich, ungefähr 200.000 Arbeitsplätze verloren gegangen, als wir das EEG 2011 und 12 zweimal hintereinander sehr dramatisch reformiert wurde. Und deswegen auch die ganzen Firmen pleite gegangen sind. Ob das jetzt langfristig richtig war oder nicht, will ich gar nicht unbedingt beurteilen. Aber das ist aber so passiert. Und es gab keinen Aufschrei, dass 200.000 Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren könnten, wenn wir das machen. Wenn 8.000 Kohlekumpel ihren Arbeitsplatz verlieren, dann ist der Aufschrei riesig. Und der Unterschied, den ich sehe, ist, die einen sind richtig gut organisiert und ich will denen das nicht vorwerfen, ne? Kohlekumpel mit Gewerkschaften und die sind einfach super organisiert und die wissen, wie man kommuniziert, während die erneuerbare Branche, die hatten so ein bisschen so ein Selbstverständnis, wir sind ja die Guten, wir machen ja das Richtige, das wird sich langfristig ohnehin durchsetzen, vielleicht ein bisschen Naivität auch und vielleicht kämpft man auch weniger mit harten Bandagen, wenn man für das große Ganze, also für uns alle, sich einsetzt als für ich verliere meine Villa, wenn die das machen. Sehr runtergebrochen, um mich selber zu machen. Ich habe keine Villa, aber dass es vielleicht was anderes auslöst, das ist auf jeden Fall mein Gefühl und das ist weiterhin so. Ne? Die Nachhaltigkeitsbranche ist weniger stark vernetzt, als ich früher erwartet hätte. Ich hätte gedacht, man ist sehr enger, es wird besser. Die fossile Branche als Gegenbeispiel ist sehr gut vernetzt, sehr gut vernetzt. Ne? Man sieht das an den Tankstellenpreisen, das funktioniert alles sehr gut, diese Prozesse im Hintergrund, wie auch immer das eigentlich funktioniert. Und die sind besser organisiert und sie haben mehr Mittel. Also weil viele, viele Gewinne werden auf Kosten der Umwelt gemacht und diese Gewinne landen bei klassischerweise fossilen Industrien. Und dadurch haben die einfach mehr Macht. Und da müssen wir, glaube ich, nachholen. Und vielleicht müssen wir da manchmal auch ein bisschen, ja, ich weiß nicht, erwachsen werden, härter werden, lauter, ich weiß es nicht, ne? Ich bin nicht so, wir bekommen quasi Chauvinismus auch nicht damit, dass wir Männer unterdrücken, ne? Sondern indem wir merken, dass Gleichberechtigung für beide Seiten oder für alle Seiten was bringt. Und das ist da vielleicht auch so, dass wir mit anderen, dass wir uns nicht ändern müssen, um lauter zu werden, aber wir dürfen lauter werden. Also Lobbyismus für die gute Sache zu machen, darf man laut vertreten und auch laut eintreten und dafür sind wir vielleicht manchmal zu vorsichtig und ich will mich damit einschließen. Also ich bin selber sehr vorsichtig bei öffentlichen Äußerungen, weil ich Sorge vor dem Backlash habe und mich dem vielleicht nicht immer aussetzen möchte. Und da ist, glaube ich, die Organisation auf der anderen Seite im Lobbyismus immer noch deutlich besser, leider. Und vielleicht auch wollen die Politik nicht ganz entlasten. Es gab diesen berühmten Verkehrsgipfel, ich glaube, der war 2023, wo de facto fast nur die fossile Autoindustrie eingeladen war. Und man dachte so, Verkehrsgipfel? Was ist mit den Fahrradfahrern, den Fußgängern? Ich weiß nicht, ob die Bahn eingeladen war, das weiß ich gar nicht mehr. Aber es war nicht repräsentativ. Das war eigentlich eine Satire von einem Verkehrsgipfel. Und daran ist die Politik schon auch mitverantwortlich. Man muss schon auch alle Stakeholder, also alle Leute, die was dazu beizutragen haben, wirklich einladen, gleichberechtigt, damit das sich auch gleichberechtigt auswirkt.
Aber trotzdem sind halt dann die Aufschreie nach so etwas, ne? Obwohl es dann öffentlich diskutiert wird, tatsächlich seichter, als wenn die Bauern irgendwie auf die Straße gehen. Das muss man tatsächlich, also ist auch meine Empfindung da an der Stelle. Ja, vielleicht müssen wir lauter werden.
Jetzt haben wir gesehen, dass zumindest der Aufschrei für die Demokratie gegen Recht sehr laut war, wo die schweigende Mehrheit vielleicht mal auf die Straße gegangen ist und gesagt hat, okay, jetzt reicht's, ne? Weiter nach rechts tolerieren wir das auch nicht mehr. man sieht halt, dass Demonstrationen sind leichter gegen was als für was. Und das ist so ein bisschen das Problem von Demonstrationen oder solchen Sachen. Es ist viel einfacher, gegen was laut zu sein, als für was, leider.
Hm, das stimmt auch, ja. Ja, spannend. Müssen wir irgendwann nochmal weiter diskutieren.
Ja, genau. Unser Gespräch, Sebastian hat es ja quasi schon eingeleitet, neigt sich langsam dem Ende zu. Es ging auf jeden Fall sehr, sehr schnell vorbei einmal. Also von daher auch schon mal vielen lieben Dank. Eine letzte Frage hätten wir noch an dich, die wir jeden Gast hier stellen. Und zwar, mit welchen Menschen würdest du uns empfehlen, als nächstes hier auch einmal zu sprechen?
Falls ihr es noch nicht gemacht habt, würde ich gerne, dass ihr mit jemandem von der GLS Bank sprecht. Oder von der Tomorrow Bank. Vielleicht ist sogar der Kontrast richtig spannend, weil die GLS Bank sicherlich regenerativ sehr weit vorne ist. Digital, ja, aufholt, sagen wir mal. Aber sie holen auf, ne? Also man merkt, das finde ich schon. Und gleichzeitig Tomorrow Bank so ein bisschen der Gegenentwurf ist, sehr digital. Aber was das Regenerative angeht, glaube ich, ist die GLS Bank bei diesem Wertefundament schon auf einem anderen Level. Genau, und beides fände ich tatsächlich spannend, weil beides von sehr werteorientierten Menschen gemacht wird, aber trotzdem aktuell vielleicht auf ganz unterschiedlichen Stand ist und vielleicht auch gut für Alternativen. Aber das wären, glaube ich, spannende digital regenerative Gesprächspartner.
Ja, stimmt. Wir sind selber Kunde, also wir wissen, wovon du sprichst gerade. Ja. Dann nehmen wir den Faden da mal auf und versuchen mal einen Termin zu bekommen. Ich schließe mich, David, an der Stelle an. Alma, vielen, vielen Dank, dass du hier bei uns warst im Podcast. Vielleicht laufen wir uns demnächst mal beim BNW über den Weg. Wir sind da auch seit Ende letzten Jahres mit organisiert, mit der ACB Studio, und ja, treiben da jetzt mal die digitale Nachhaltigkeit voran. Freue ich mich drauf.
Freue ich mich auch drauf. Vielen Dank fürs Gespräch.
Danke. Ciao, ciao.
Danke. Tschüss.
Ja, David, da ist es auch schon wieder vorüber, das Gespräch mit Alma. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hätte jetzt noch stundenlang weitererzählen können. Bin gespannt, wann wir uns da zu einem zweiten und dritten Gespräch mit ihr nochmal wieder treffen. Was sind denn so deine Key Takeaways, wie man so schön sagt?
Ja, absolut. Also ich finde, bis dato haben wir echt extrem viel Glück, was die Auswahl unserer GesprächspartnerInnen angeht. Spannende Leute dabei und auch immer sehr interessante und sehr schnelllebige Gespräche. Was bei mir vor allen Dingen hängen geblieben ist, sind zwei Sachen, was Alma beschrieben hat. Also einmal das Thema das Purpose-Unternehmen an Verantwortungseigentum. Das fand ich sehr, sehr schön, wie sie erzählt hat, wie dann auch das in Kombination mit den Werten sozusagen auch bei ihnen in Unternehmen sich angesetzt hat und auch auf die Mitarbeiter abgefärbt hat und das wirklich jetzt nicht nur diese Werte auch von oben nach unten getragen werden, sondern auch von unten nach oben hochgetragen werden und auch wirklich dann offen gechallenged wird, warum macht er das jetzt so? Wir wollten das doch eigentlich irgendwie anders machen, wie sie es ja auch erzählt hat mit den Angeboten etc. Und das zweite Thema ist natürlich die Hochzeit, die sie erzählt haben. Ich glaube, da hat man direkt ganz, ganz, ganz schöne Bilder im Kopf, und das fand ich auch total interessant. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, ich glaube, da ist es den dreien auf jeden Fall eiskalt den Rücken runtergegangen, als das passiert ist. Das glaube ich auch. Was bei mir hängen geblieben ist, ist diese Ganzheitlichkeit, mit der Retail an das Thema rangeht. Also das fand ich sehr beachtlich und auch schön zu sehen, dass die Dinge so wunderbar aufeinander einzahlen. Ne? Das Purpose-Thema ist dann fast nur noch die Kirsche auf der Sahnetorte. Wirklich von Anfang an über all diese Themen nachzudenken und entlang dann auch der Maxime der Gemeinwohlökonomie vorzugehen und sich da auch guiden zu lassen und einfach auch dieser Moment, den sie beschrieben hat, zu sehen, ey, das gibt es alles schon. Ja, man muss es im Grunde nur als Unternehmer, als Unternehmerin von Anfang an oder auch im weiteren Prozess des Unternehmens einfach einmal sauber und konsequent durchlaufen, dann implementieren. Und dann kontinuierlich nachhalten über diese zweijährigen Audit-Prozesse. Und dann ergeben sich eben so Kleinigkeiten, ja, wo eine Verhandlung aufgrund von Fairness nach 10 Minuten vorbei ist. Und das ist so ein Proofpoint für mich, dass das halt funktioniert, ne? Und dann im Nachklapper ja auch noch sehr stark über das Thema dann Lobbying bzw. Politik auch noch mal kurz abgeschwiffen bzw. nur ganz kurz den dicken Zeh ins Wasser gehalten. Über solche Themen wird zu wenig und zu wenig laut gesprochen. Ja, also genau solche Momente auch mal rauszuschälen und darüber wirklich konsequent zu berichten und zu erzählen und aufzuzeigen, was alles möglich ist, heute schon, um eben diese alten Wirtschaftsnarrative abzulegen und sich aktiv damit zu befassen, wie Wirtschaft in Zukunft sein muss, damit wir dann wiederum die positiven Effekte auf unsere Gesellschaft und auf die planetaren Grenzen sehen und spüren und damit im Grunde unsere Lebensgrundlage sichern. Das war für mich so ein ganz spannender Moment, das nehme ich mit. Und wie gesagt, ich freue mich drauf, Sie irgendwann nochmal zu sprechen oder irgendwo mal zu treffen und den ein oder anderen Aspekt nochmal zu vertiefen. Bis dahin, David.
Ciao, ciao. Vielen Dank, dass ihr bei Regenerativ und Digital dabei wart. Wir hoffen, die heutige Episode hat euch gut gefallen und neue Perspektiven auf das Zusammenspiel von regenerativen Wirtschaften und Digitalisierung geöffnet. Abonniert uns, um keine Folge zu verpassen und gebt gerne eine positive Bewertung bei dem Podcast-Anbieter eurer Wahl ab. Bis zum nächsten Mal, wenn wir weiter die Pfade erkunden, die Wirtschaft und Umwelt in Einklang bringen.